wann hilft Reden und wann hilft es nicht? Also meine ganz simple Faustregel ist, wenn ich sehr aufgeregt bin und die andere Person auch sehr aufgeregt ist, dann sind wir inzwischen so schlau, dass wir sagen, wir vertagen das Gespräch, bis wir beide etwas ruhiger sind. Weil so hat es keinen Sinn. Und manche Leute mögen das und manche mögen es nicht. Also ich habe einen sehr vielfältigen Freundeskreis über viele Jahre. Und ich meine, in den frühen 70er Jahren, da war Authentizität ein ganz großes Ideal. Und wir haben uns in einer Selbsterfahrungsgruppe den ganzen Mist, den wir doof fanden, aneinander ganz authentisch entgegengeschleudert. Das habe ich zweimal mitgemacht und habe gesagt, danke, nein, da mache ich nicht mehr mit. Ich finde das nicht hilfreich. Ja, andere Leute fanden es gut und wir haben auch mit der Zeit gelernt, manche Leute mögen, spüren sich mehr, wenn sie Reibung erleben. Und ich spüre mich nicht besser, wenn ich Reibung erlebe, sondern ich spüre mich besser, wenn eine ruhige Atmosphäre ist und wir in aller Ruhe verschiedene Perspektiven ansprechen können. Aber das habe ich auch gemerkt, Leute sind einfach verschieden. Aber ich spiele nicht mehr überall mit. Bei manchen Sachen sage ich, ich klinke mich jetzt aus diesem Gespräch aus. Das ist nicht für mich sehr hilfreich. Ja, die zweite Frage war dann auch, wie finde ich diese Balance von Freiheit und Geborgenheit? Ich meine, das ist für mich die große Herausforderung des Lebens und ich lerne auch, ich lese auch immer wieder Psychologie und Philosophie und alles Mögliche. Und das habe ich von John Wellwood, einem Psychologen, der ein Lehrer war von einem Lehrer, den ich erlebt habe. Ja, und der hat immer, wenn der von dem gesprochen hat, dann hat er sowas von strahlende Äuglein gekriegt, dass ich mir irgendwann ein Buch von dem John Wellwood gekauft habe, wo es um Liebe ging. Und da hat er dieses Raum und Kontakt, dass Kinder das brauchen für eine gute Entwicklung, beides. Und dann habe ich gedacht, ja, und Erwachsene brauchen das genauso. Ja. Also ich kriege einfach auch mit, dass die Bedürfnisse von Menschen unterschiedlich sind, auch Mentalitäten. Die einen sind eher introvertiert, die anderen sind eher extravertiert, um die Begriffe von C.G. Jung zu nehmen, oder Empfindungstypen oder intuitive Typen, Gefühlstypen, Denktypen, was auch immer. Ich habe mal ein Buch gelesen, wo sämtliche Kategorisierungen dieser Art drin sind und die fünf Hindernisse oder die fünf Ayakema hat immer gesagt, gibt drei Persönlichkeitstypen. Giertyp, Hasstyp, Wahntyp. Die Giertypen sind die nettesten, die erwarten immer was Besseres von den anderen, deswegen sind sie nett. Die Hasstypen finden immer ein Haar in der Suppe, selbst wenn es keine Suppe gibt. Ja? Und die Wahntypen, die bauen sich einfach ihre Welt, das ist so und wenn du damit nicht übereinstimmst, hast du ein Problem. Ist natürlich anstrengend, aber ich fand es schon mal toll zu hören, dass nicht alle gleich ticken. Dass es eben die gibt und da habe ich gemerkt, ich bin halt ein Giertyp. Ich hoffe immer, dass es besser wird und deswegen bin ich nett zu Leuten. Ja, und es klappt ja auch oft. Ja, so. Und ich merke auch, dass Leute, die eher auf die Unterschiede achten, in bestimmten Kontexten unglaublich hilfreich sind, weil sie die Schwachstellen finden. Aber es ist natürlich emotional anstrengender. Und die gibt's halt. Und dann muss man gucken, wer bereit ist, das einzusehen. Und wie ist die Balance? Also meine Lebenserfahrung sagt, ich habe unterschiedliche Bedürfnisse gehabt als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene, ohne Beziehung, mit Beziehung, ja. Beruflich, also einfach in unterschiedlichen Kontexten habe ich unterschiedliche Bedürfnisse. Bei manchen brauche ich, also wenn ich habe eine große Familie, also Cousinen, Cousins, Geschwister und so, und wir mögen uns, da liebe ich natürlich primär die Geborgenheit und den Zusammenhalt und da, ja, aber danach brauche ich wieder Ruhe und allein sein. Aber je nach Kontext und wenn ich einen Schweigeretreat mache, da ist eher das für mich Alleinsein im Zentrum. Da will ich nicht jeden Tag drei Gesprächsgruppen haben oder so. Ja? Also ein bisschen auch gucken. Und dann, ich finde es eine große Herausforderung, das rauszufinden. Aber auch da ist die Situation der Zeit mit der Pandemie schon eine ganz schöne Hilfe, weil man so unter Druck steht, dass man, also man muss sich darüber verständigen, wenn man mit anderen zusammenlebt oder enge Kontakte hat, weil sonst dreht man durch. Aber ich finde es, also ich kann nur immer sagen, mir hilft's, wenn ich mir Freiräume gebe und dann merke, jetzt habe ich wieder Lust auf Kontakt. Also ich weiß, ich habe ein starkes Bedürfnis, also ich fand Retreats im Buddhismus großartig. Habe ich 77 kennengelernt und dann haben wir ein Zentrum gegründet und dann haben wir jeden Winter 2 Monate Schweigeretreat im Haus gemacht mit den Residents, mit denen, die da, mit 5, 6 Leuten, die da gewohnt haben. Das war Paradies. Ja, und haben ein paar Gäste eingeladen, die selbstständig meditieren können. Es war 2 Monate Stille im Haus. Es war großartig. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist noch nicht genug. Dann habe ich 3 Monate Retreat gemacht. Und am Ende der 3 Monate habe ich mich so gefreut auf Telefonieren, auf Sprechen, auf Reden beim Essen. Also ich habe es ausprobiert, bis ich an den Rand meiner Bedürfnisse kam und gemerkt habe, jetzt will ich wieder Kontakt haben. Ja, also vielleicht so ausprobieren. Und da war das richtig gut, mal bis ich wieder Lust hatte, andere Leute näher zu erleben und zu reden. Also so habe ich es gemacht. Und ich brauche immer wieder diese Rückzugsphasen. Oder mir hilft jetzt halt, das habe ich ja vorhin gesagt, ich habe vormittags, ich stehe früh auf, ich bin ein Morgenmensch und habe dann praktisch von 7 bis 1 mit Unterbrechung des Frühstücks, was wir gemeinsam machen, habe ich Zeit für mich. Und das passt im Moment total. Und da müsst ihr einfach gucken, wie viel Zeit könnt ihr kriegen? Wie viel braucht ihr? Wie viel Kontakt? Das muss man immer wieder ausprobieren. Und ich habe kapiert irgendwann, ich finde den mittleren Weg nicht auf Anhieb. Ich finde ihn nur, wenn ich die Extreme auslote. Mal zu viel und dann merke ich, jetzt ist zu viel. Mal zu wenig, okay, das reicht mir nicht. Also ich brauche das. Und ich leide inzwischen nicht mehr so unter diesen Extremen, also wenn ich an die Extreme dotze, weil ich merke, das hilft mir klar zu werden. Das ist jetzt genug Gerede oder das ist genug Alleinsein. Jetzt brauche ich wieder das andere. Also das ist mein Weg, damit umzugehen. Und mir hilft es auch ab und zu mit Leuten zu reden, die unterschiedlich alt sind. Also was die, ich habe Neffen und Nichten und mit denen mal zu reden, wie erlebst du das? Wann brauchst du Raum für dich? Also weil die leben dann als Pärchen halt zusammen und da knallt's natürlich auch immer wieder mal. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Und so. Ja, und dann die dritte große Frage. Wie gehe ich um mit Enttäuschungen? Denn natürlich können wir erkennen, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben, unterschiedliche Erwartungen haben. Wir sehen, ich stehe da, du stehst da und es gibt unterschiedliche Wege zu einer Lösung. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Also mein Eindruck ist, das ist die große Herausforderung der Demokratie, jetzt politisch gewendet, aber das fängt natürlich so an. Also sobald es nicht mehr vorgegebene kulturelle Strukturen gibt, also der Papa entscheidet, in Italien ist es die Mama, die entscheidet, ja, also da gibt es Strukturen, das macht man so, das ist die Sitte, da hast du nicht so viele Freiräume, ja. Da gibt es ein paar gesellschaftliche Freiräume, gibt es schon, aber da geht man halt Karten spielen oder macht Fasnacht oder sonst was, wo es Raum gibt, aber ansonsten ist es klar. Und wenn das nicht mehr so ist, dann wird es schwierig. Das ist eine große Herausforderung. Und ich fand diese Definition von Politik von Hannah Arendt, also wirklich brauchbar für alle Lebensbereiche, das Gespräch mit Menschen im Plural über die gemeinsame Welt. Das heißt, mit Menschen im Plural, die anders ticken als ich, die Welt anders sehen. Und mit denen muss ich verhandeln. Und inzwischen ist mein Wunsch nicht mehr, dass ich alle Leute liebe oder ich hänge das nicht so hoch. Ich will mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, auskommen. Und auskommen heißt manchmal einfach tief durchatmen, und zu versuchen, wo ist ein Berührungspunkt zwischen uns, wo können wir was Gemeinsames finden. Und dann auch festzustellen, über das Thema kann ich mit dir leider nicht reden, da können wir nicht was zusammen machen, das geht nicht, da sind wir einfach zu verschieden. Also ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben den Eindruck, die glauben das aus tiefster Seele, dass Religionen an allem schuld sind. Wenn es keine Religion gäbe, gäbe es keine Probleme auf der Welt. Dann denke ich immer, da finde ich den Buddhismus realistischer. Die Probleme liegen an Gier, Hass und Verblendung. Und die haben wir, mehr oder weniger. Und solange die bei einer relevanten Anzahl von Menschen dominant sind, gibt es halt Konflikte. Und da muss man lernen, miteinander auszukommen. Also letztlich muss man verhandeln. Wie kommen wir beide, welche Berührungspunkte haben wir? Wo müssen wir uns verständigen? Also ich habe auch Leute im Bekanntenkreis, die wollen gern am Sonntag mähen, weil Sonntag interessiert doch sowieso niemand mehr. Dann sage ich, nein, ich will nicht, dass gemäht wird am Sonntag. Da will ich mal Ruhe haben. Ja, und ich finde es gut, dass es noch einen kulturellen Tag gibt. Ja, also ich wäre dagegen, das Wochenende abzuschaffen und die 365 Tage Rhythmus zu machen, wo dann immer nur individuell ein freier Tag gemacht wird. Da könnte ich ja niemanden mehr treffen. Das ist schon schwer genug, wenn man selbstständig ist, morgens, mittags, abends überhaupt Leute noch zu treffen. Also aushandeln. Das ist meine Lösung dafür. Und das heißt nicht, dass es immer eine Lösung gibt, die mir passt. Manche Lösungen passen mir nicht. Also ich bin ein Morgenmensch und irgendwann habe ich gemerkt, Abendeinladungen, wo ich dann anschließend eine halbe Stunde mit dem Auto nach Hause fahren muss, weil ich auf dem Land wohne. Es geht nicht mehr. Und ja, aber die halt Abendmenschen sind in der Stadt, ja, aber ich kann doch nicht um zwei eine Nacht, warum sag ich, warum nicht? Mir wäre lieb, du würdest um zwei einen Kaffee machen und dann kann ich um sechs, sieben nach Hause fahren und da ist es noch hell und dann, das ist schwierig. Ich habe mal mit einer Freundin zusammen gewohnt. Wenn ich bin morgens um neun am Schreibtisch gesessen, habe studiert und gelernt und gemacht und um sechs war bei mir Feierabend und die hat nach dem Mittagessen angefangen. So, und dann bis nachts um drei gearbeitet. Ja, es hat für sie gepasst, aber wir haben praktisch nur Mittagessen zusammen können. Weil den Rest der Zeit waren wir unterschiedlich unterwegs, aber geht ja auch. Bei Paaren ist es ein bisschen schwierig. Also ich finde, es ist eine große Herausforderung, auch die große Herausforderung der Demokratie, dass man aushalten muss, dass es nicht immer meine beste Lösung gibt, sondern eine Lösung, ich meine, das ist halt Kompromiss und manche Leute können ja Kompromisse auf den Tod nicht ausstehen, finden das Weichei-Politik, ja, immer nachgeben und so. Also ich handle auch schon, also ich versuche schon so zu behandeln, dass meine Interessen sich durchsetzen, aber wie war das? Die Tibeter haben ein Sprichwort, du brauchst dich nie zu ärgern. Entweder du kannst die Situation ändern, dann änder sie. Und wenn du sie nicht ändern kannst, brauchst du dich auch nicht zu ärgern, weil du kannst sie ja nicht ändern. Dann kannst du deine Einstellung dazu verändern. Oder das Gebet der Gelassenheit, was es in allen Traditionen gibt. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern und die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Geduld, das, was ich nicht ändern kann, anzunehmen. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und da merke ich, da muss ich manchmal ausprobieren. Und da falle ich manchmal auf die Nase. Ja, weil ich was ausprobiere, was dann einfach nicht funktioniert. Aber Konflikte gehören zum Leben. Vor allen Dingen, wenn die gemeinsame Weltsicht nicht mehr da ist. Und das ist ja bei uns inzwischen so, dass man selbst wir sind im gleichen Kulturraum aufgewachsen, sind etwa im gleichen Alter, gleiche Schicht, ja, ähnliche Schicht und verstehen unter bestimmten Begriffen völlig was Verschiedenes. Das finde ich schon manchmal eine Herausforderung. Und da wundert es mich nicht mehr, dass es Krieg auf der Welt gibt, wo Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen und unterschiedlichen ökonomischen Interessen und Sprachen in Konflikt kommen miteinander, wenn wir das schon nicht hinkriegen im Freundeskreis manchmal. Jetzt war da noch eine Frage. Ja, ich höre.
Was kann man tun, wenn der Partner, die Partnerin ein anderes Bedürfnis bzw. eine andere Balance zwischen Freiheit und Geborgenheit hat?
Ja, Unterschiede zwischen den beiden.
Und eine Bitte war noch, ob du nochmal was zu diesem Warntypen sagst.
Warntyp, ja. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, Also, die Frage war, was machen wir, wenn in einer Paarbeziehung die beiden Personen ein unterschiedliches Bedürfnis nach Freiheit und Kontakt, Raum und Kontakt, nach Freiheit und Geborgenheit haben? Ja, das ist eine ganz große Herausforderung und ich habe eine sehr gute Beziehung erlebt, wo wir dann mit großer Liebe festgestellt haben, unsere Bedürfnisse sind so unterschiedlich, wir können das nicht miteinander leben, aber wir sind trotzdem seit über 40 Jahren richtig gut befreundet. Wir haben einfach, es gibt so viele Dinge, die wir teilen und die wir schätzen, aber wir können nicht zusammenleben. Wir können wunderbar über diese Themen reden, weil wir so unterschiedlich sind. Und es bedroht uns nicht mehr, weil wir halt, aber das habe ich natürlich auch gelebt. Es gibt es gibt Mentalitäten, die sind nicht kompatibel. Oder manchmal kann man es ja hinkriegen, indem man sich zumindest darüber absprechen kann, dass bestimmte Bedürfnisse mit anderen gelebt werden können. Man kann ja nicht alle Anteile, die man hat, mit der gleichen Person leben. Also das habe ich mir sehr bald abgeschminkt. Ja? Und wenn eine Freundin von mir eben Kunst interessiert ist, und dann bin ich dreimal zu einer Kunstausstellung mitgegangen und das, nach einer Stunde bin ich müde. Ich kann nicht so viele Bilder angucken. Ja, dann gehe ich lieber in die Buchhandlung vom Museum und gucke mir da ein paar Bücher an. Und irgendwann haben wir gesagt, es ist keine gute Idee, wenn wir zusammen in Kunstausstellungen gehen. Und seither ist Frieden. Ja, also so. Oder ja, ich mache halt gern Retreats und wenn andere nicht so gern Retreats machen, ist auch, ja, muss man halt gucken, dass man irgendwie klarkommt. Aber es ist, wenn es sehr unterschiedlich ist und sich nicht ergänzt, manchmal ergänzt sich's ja gut. Ja, ist mal komplementär. Aber manchmal funktioniert's halt nicht und da war für mich sehr lehrreich, man kann Freundschaften aufrechterhalten zu Menschen, mit denen man nicht eine Paarbeziehung leben kann. Und das ist auch schon, ich finde es ein unheimliches Glück, wenn man mit Menschen, die man so nah, mit denen man mal eine Beziehung hatte, befreundet sein kann. Das ist eine Nähe, die ist ja wunderbar. Ja, zum Wahntyp. Ja, also es war ja Kemas Formulierung, Gier, Hass und Wahn. Und sie konnte ja, da war sie ja genial, also ist sie mein großes Vorbild. Die konnte die kompliziertesten Lehrinhalte in einem Vortrag so auf den Punkt bringen, dass ich im Buddha-Haus nach dem Vortrag in den Garten gegangen bin und das meditieren konnte. Also die war einfach auf den Punkt, praktisch, bodenständig, so. Und das war mit diesen drei Typen. Jetzt, also die Buddhisten, also die Tibeter reden von Verblendung. Und da gibt's verschiedene Ebenen. Und das eine, und das mache ich jetzt kurz. Ich habe noch ein bisschen Zeit. 5 Minuten, 6 Minuten haben wir dazu. Also es gibt da das Modell der 4 Schleier. 4 Schleier hindern uns daran, aus Fülle und mit Wertschätzung, mit Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut zu leben. Der erste Schleier ist der Schleier vor Buddha-Natur oder vor der tiefen Weisheit. Wir wissen nicht, dass wir Buddha-Natur haben oder christlich gesprochen, wir haben vergessen, dass wir Kinder Gottes sind und alle sozusagen wertvoll sind. Sagen Sie, das ist das Schlimmste, wenn man nicht weiß, dass tiefe Weisheit in einem ist. Daraus ergibt sich der zweite Schleier, der Schleier der dualistischen Sicht. Man, natürlich bin ich nicht du. Ja, ich bin auch nicht diese Lampe. Also es gibt die Unterscheidung von Subjekt, Objekt, aber die ist nicht eine essentielle Trennung, wie Paul Tillich sagt, sondern eine existenzielle Trennung. Als Erfahrung bin ich nicht du. Aber wir leben nicht in 2 Universen. Es gibt kein Loch zwischen uns. Wir gehören alle in eine Welt. So in dem Sinne. Und dualistische Sicht nimmt das zu ernst. Und Paul Tillich, der evangelische Theologe, der für mich das Christentum ins 20. Jahrhundert übersetzt hat, der hat gesagt, wir halten die existenzielle Trennung als fassbare Menschen für essentielle Trennung. wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und wir müssen ganz viel tun, dass wir überhaupt eine Beziehung kriegen zueinander. Wir müssen ganz viel machen. Es gibt keine grundlegende Verbundenheit. Gut. Und dann, das führt zu Angst. Ja? Und dann gibt's der dritte Schleier sind die klassischen Gier, Hass und Verblendung. Und das ist jetzt sozusagen die nächste Ebene auch von Nichtwissen, von Unwissenheit. Ich bin unsicher. Das heißt, ich halte an irgendwas fest, um Halt zu kriegen. Nämlich an Erfahrungen, die ich jetzt gerade mache. Und ich denke gerade, dieses Wetter ist blöd. Ja, also, das Wetter ist blöd. Ich weiß was nicht. Ich bin dumm. Ich weiß gerade was. Ich bin intelligent. Du guckst mich liebevoll an. Du liebst mich. Du guckst gerade irgendwie verschlafen und desinteressiert. Du liebst mich nicht. Also wir verabsolutieren einzelne Erfahrungen, die wir machen, halten daran fest, ja, machen uns sozusagen Konzepte, ungültige Konzepte über mich und andere, die aus so kleinen Bruchstücken von Erfahrung gebastelt sind. Also wir fixieren einzelne Erfahrungen und backen die fest. Das ist sozusagen die nächste Ebene von Unwissenheit, also oder Verblendung, also keine Ahnung von Buddha-Natur, dualistische Sicht, Übertreiben der Subjekt-Objekt-Unterscheidung in essentielle Getrenntheit. Dann Konzepte bilden, ich bin so, du bist so, die Welt ist so, die sollte so sein, ich bin nicht zufrieden mit mir, ich sollte mich verändern, ich sollte besser sein und die Gesundheitsversorgung sollte anders sein und das sollte und überhaupt sollte alles anders sein. Immer wenn ich gerade frustriert bin, ja. Und dann, wenn wir dann frustriert werden, dann halten wir mit, also wir halten erstmal fest an dem, was unsere Sicht unterstützt, das nennt man dann Gier. Und wir wehren ab, was unsere Sicht irritiert. Hass, also Ärger, Hass, Abwehr und so weiter. Und jetzt ist man immer noch nicht sicher. Weil man ja ständig beschäftigt ist, sich Vorstellungen zu machen, wie ich bin, wie du bist. Und dann ist es plötzlich wieder anders, weil natürlich bin ich eine andere, wenn ich als Lehrerin vor der Klasse stehe oder ob ich als Schwester mit meinem Bruder telefoniere oder mit dem Nachbarkind spiele oder spazieren gehe oder in der Apotheke einkaufe. Ich bin immer eine andere, also immer andere Seiten von mir. Oder wenn ich mit Leuten zusammen singe, bin ich auch eine andere Person. Immer wieder. Und wenn ich das aber fixiere und mich festhalte, und da habe ich so schön gesungen, ich bin die, die immer schön singt. Oh Gott, gestern habe ich nicht richtig gesungen. Furchtbar, ich bin eine Katastrophe. Ist mir immer noch nicht sicher. Was macht man dann? Vierter Schleier, Schleier der Gewohnheiten. Wir wiederholen ein Verhalten so lang, bis wir es für normal halten. Das nennt man den Schleier des Karma. Den Schleier der reaktiven Gewohnheiten, der ja, Hirnstamm. Ja. Ja, und dann ist man immer noch nicht glücklich. Aber man hat den Kopf voller Ideen, wie die Welt sein sollte und wie sie eben leider nicht ist. Dann ist man, täuscht man sich, dann ist man enttäuscht, dann muss man sich wieder aufregen. Schwierig. Und deswegen sagen wir, es ist günstig, wenn man die Schleier erkennt und sie dann lockert. Und klassisch fängt man unten an, klar, ethisches Verhalten. Ich verhalte mich nicht nur so, wie ich gerade will, weil ich das Bedürfnis habe, authentisch und es so sehe. Und ich bin gerade frustriert und ich bin gerade so toll drauf, komm, wir tanzen jetzt. Du willst nicht tanzen, warum nicht? Ich bin doch so toll drauf, komm, wir tanzen jetzt. Was auch immer. Ja. Ich achte auf die Folgen meines Handelns. Das ist eigentlich ethisches Verhalten. Früher hat man Moral gesagt, aber heute darf man das ja nicht mehr sagen, weil das nur mit Sexualität konnotiert ist, unmoralisch, ist ja nur noch sexuell völlig daneben und so. Also sagt man Ethik. Früher war Ethik die Theorie und Moral, Mores, waren die Sitten, das, was man gemacht hat, aber ist ja wurscht. Also ich versuche, die Folgen meines Handelns mitzukriegen. Also wenn ich was sag, wie wirkt's auf dich? Und ich war so glücklich, als unser Hamburger Bürgermeister, früherer und späterer SPD-Kanzler, Helmut Schmidt, in einem Buch von ihm habe ich gelesen, er hat sich bemüht, die Verantwortung nicht nur für die beabsichtigten Folgen seines Handelns zu übernehmen, sondern auch für die unbeabsichtigten. Da habe ich gedacht, Chapeau. Weil wir sagen ja oft, ich habe es doch gut gemeint. Ja, mei, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Es ist zwar besser als bös gemeint, aber gut gemeint reicht nicht. Und da finde ich das, achte auf die Folgen des Handelns. Und im Buddhismus sagt man, heilsam handeln oder unheilsam handeln kann man immer erst hinterher entscheiden, was das war. Weil man immer hinterher erst mitkriegt, hat es zum Heil geführt oder zum Unheil. Man kann natürlich die Motive am Anfang, die Absichten prüfen. Ich mache das jetzt dir zuliebe und ich mache das zum Wohle der Wesen, aber das ist nur die eine Hälfte. Und da muss man, wenn man gehandelt hat, hinterher noch gucken, hat es jetzt zum Heil geführt, war es heilsam oder war es unheilsam? Das heißt, Handeln hat Folgen. Und Hannah Arendt, ihr merkt, ich schätze sie sehr, hat gesagt, deswegen braucht Handeln, gehört zum Handeln Mut, weil man die Folgen immer nur abschätzen kann. Man kann sie nie wissen. Und deswegen ist es riskant, auch Politik zu treiben, weil man, ist auch riskant, Handwerk zu treiben, ja. Zu kochen ist auch riskant, weil man kann Zucker und Salz verwechseln und man kann irgendwie zu viel von diesem oder von jenem nehmen oder so. Handeln hat Folgen. Und ich soll auf die Folgen achten. Das ist der Hauptpunkt bei der buddhistischen Ethik, wie ich es gelernt habe. Und das weiß man immer erst hinterher. Von daher muss man hingucken. Aber das macht ja wieder wach. Weil man mitkriegt, was sind die Folgen meines Handelns. Also Ethik lockert oder macht uns bewusster, dass wir den Schleier der reaktiven Handlungen, der reaktiven Emotionen besser mitkriegt. Und allein darauf zu achten, was passiert, wenn ich rede? Was passiert, das merkt man beim Meditieren, wenn ich bestimmte Gedanken dauernd füttere? Was passiert dann? Bin ich immer schlechter drauf? Und manchmal sitze ich und meditiere, also versuche einfach mitzukriegen, was passiert, und merke, dass ich seit 2 Minuten mit jemand streite. Dann sage ich, okay, hilft es jetzt? Nein, es hilft nicht. Aber dann habe ich wenigstens gemerkt, ja? Der Schleier der aufgewühlten Emotionen und der ungültigen Konzepte, also der dritte Schleier, Gier, Hass, Verblendung, das fängt, sagen wir mal, fängt halt an bei, wenn man sich ärgert, wenn man was unbedingt haben will und dann enttäuscht ist. Was war die Täuschung hinter der Enttäuschung? Also, was war das ungültige Konzept, was ich hatte? Natürlich ist es manchmal ganz blöd, wenn jemand sagt, ich mache das und das und das und dann macht die Person das nicht, obwohl sie es versprochen hat. Dann kann ich mich natürlich wirklich aufregen. Aber du hast doch gesagt, du würdest die Blumen gießen, wenn ich weg bin am Wochenende. Und das hast du nicht gemacht und jetzt guck, wie sie aussehen. Da kann ich mich natürlich ärgern, aber mei, ich habe auch schon mal was vergessen. Oder es ist was dazwischen gekommen. Ja, man kann schon kritisieren, aber trotzdem ist das Leben halt so komplex, dass halt Sachen passieren, die man nicht haben will. Ja, also war doch gerade Reaktor, also 35 Jahre Tschernobyl. Und da war eine schlecht gewartete Geschichte. Ja, da haben sie irgendwas nicht richtig gewartet und nicht richtig aufgepasst und ein paar Schrauben haben nicht gestimmt, ein paar Ventile. Und dann ist dieses ganze Ding in die Luft geflogen. Ja, furchtbar. Menschliches Versagen zusammen mit schlechter Wartung, aber das ist wieder menschliches Versagen. Und vermutlich mit Wahnvorstellungen hängt es zusammen, mit falschen Konzepten. Ja, also das ist meine Überlegung mit den Gier, Hass und Verblendung, vor allem der Warntyp. Und dann kommt, also ich meine, unsere Therapieformen machen ja viel Angebote zu dem Verhaltenstherapie, zu emotiven, also emotionalen Therapie, kognitive Therapie, die arbeiten mit dem dritten und vierten Schleier schon viel unserer Therapien. Aber die nächste Schleier, der wird wenig angesprochen. Transpersonale Therapie ein bisschen. Diese übertriebene Subjekt-Objekt-Trennung, da wird nicht so viel. Das haben wir nicht so. Wir sind einfach, wir glauben das, dass die anderen einfach anders sind. Und hier bin ich und ist auch dieses überzogene autonome Persönlichkeitsideal, was seit der Aufklärung halt herrscht. Nicht so einfach, aber da finde ich zum Beispiel für mich gemeinsam singen ist eine Erfahrung, wo ich ganz oft so ein Ganzheitsgefühl erlebe. Wir gehören alle zusammen, wenn man zusammen singt. Und ich hatte mal, ich war im Schulchor und wir haben Carmina Burana gesungen und des Kaisers neue Kleider und das waren Highlights meiner Jugend. Dreimal in der Woche Chor, wo wir dann zusammen mit, ich weiß zum Teil 100 Schülerinnen und Schülern gesungen haben, sowas. Und später hatte ich eine Band und es einfach zusammen zu spielen und zu singen. Also für mich ist das, sind das Momente von Nichtgetrenntheit, ganz real körperlich erfahren. Und das Letzte mit dem tiefsten, mit der tiefsten Unwissenheit, tja, Buddha Natur kann man nicht erklären, kann man nicht beweisen. Aber man könnte es ja mit Pascal halten, die Pascalsche Wette. Ich lebe so, als ob es Gott gäbe, hat er gesagt. Ich lebe so, als ob es, also ich kann Buddha Natur nicht beweisen. Und aber irgendwie, ich hatte mal eine Fortbildung in Bremen bei Sozialarbeiterinnen. Und da waren drei türkische Frauen. Neben mir saß eine Russin, gleicher Jahrgang wie ich. Und ein paar deutsche Sozialarbeiterinnen halt. Und dann habe ich den Punkt erklärt und habe gesagt, ja, wir haben halt in der christlich-jüdisch-muslimischen Tradition, wir sind alle Kinder Gottes. Die Muslimas haben genickt und die anderen haben, ja. Dann sagt die Russin neben mir, wir haben immer gesagt, wir sind alle Kinder von Lenin. Dann habe ich gesagt, und sie wussten, dass das nicht biologische Kindschaft meint. Ja, natürlich, wir gehören zusammen. Ja, also ich denke, das Bild ist so stark. Wir sind Kinder Gottes. Ja, und ich meine, das ist auch ein Bild. Das ist ja nicht, Gott ist nicht ein Mann mit Bart, der ganz viele Kinder hat. Das ist schon klar, das ist ein Bild, eine Metapher. Aber ich glaube halt, dass alle Wesen Buddha-Natur haben. Ich kann es nicht beweisen, aber ich lebe gut damit, mit diesem gültigen Konzept. Ich weiß, es ist ein Konzept, aber es funktioniert als und hat in der Wirkung Zuversicht und Vertrauen. Also auch Vertrauen in die Möglichkeiten anderer Menschen, selbst wenn sie Mist bauen im Moment, dass ich denke, ja gut, das ist bloß ein bisschen zugekleistert mit Gehhass und Verblendung, aber drunter ist bestimmt was Gutes. Kann zwar nicht sehen, aber kommt vielleicht irgendwann mal raus. Gut, damit komme ich zum Ende. Ich danke euch für eure wunderbare Präsenz. Ihr habt wieder Sachen aus mir rausgeholt. Ich wusste gar nicht, dass ich das so sagen kann, aber das ist immer so, wenn es Begegnung gibt, dann entdecke ich in mir ganz viel Erfahrungen, Wissen, Ideen und kann die dann formulieren, weil es ein Publikum gibt, was dafür Interesse hat. Und das ist unheimlich wichtig. Und ich wünsche euch allen, dass ihr eine Balance findet, die für euch passt, zwischen Raum und Kontakt, zwischen Freiheit und Geborgenheit. Aber es ist eine Herausforderung. Und es ist ja jeden Tag ein bisschen anders. Und in jeder Lebensphase ein bisschen anders. Ich wünsche euch alles Gute dabei, aber ich glaube, es geht. Und letzter Punkt, Josef Pieper definiert Hoffnung, ist ein katholischer Philosoph, kein Theologe. Hoffnung ist nicht die Hybris, ich weiß, dass es gut gehen wird. Es ist aber auch nicht die Verzweiflung, ich weiß, es geht schief, sondern es ist die Sicht, es kann gut gehen. Das reicht mir.